Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schon gehört, dem Podcast der Auslandsgesellschaft. Mein Name ist Neda Dedic-Demirovic, ich bin Studienleiterin am Institut für politische Bildung der Auslandsgesellschaft in Dortmund und mein heutiger Gast ist Isabella Emken, Teamerin der politischen Bildung. Mit politischer Bildung kann man Menschen zum Nachdenken anregen, sagt Isabella Emken.
Das ist zumindest der Versuch. Ob sie es machen, ist ihnen selbst überlassen. Mhm. Aber man versucht es natürlich. Denkst du nicht?
Ja, schon. Ja? Ich denke schon, dass... ich denke schon, dass Denkprozesse angestoßen werden können und dass man neuen Input kriegt, wenn man an Bildungsangeboten teilnimmt. Ja. Müssen auch gar nicht politisch sein, aber bei politischen Bildungsangeboten ist das nochmal...
Das kritische Hinterfragen.
Ja, das genau. Dieses kritische Hinterfragen wird dann noch mehr angestoßen, auf jeden Fall. Zumindest ist es ein Lernziel, was wir uns alle immer wünschen. Ja, meinst du, die Leute hinterfragen kritisch?
Von welchen Leuten reden wir? Wir haben ja ein riesiges Angebot an
für Leuten.
Verschiedene Leute. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene. Also es kommt immer darauf an, mit wem man gerade unterwegs ist, würde ich sagen. Ne? Bei was manchen ist? Hofft man so, hoffentlich habe ich dir ein bisschen was mitgegeben.
Ja.
Bei anderen weiß ich ganz genau am Ende der Woche oder nach 4 Tagen, jo, die haben voll viel mitgenommen.
Ja. Nehmen wir an, die Leute, die jetzt, nehmen wir die Leute, die jetzt demonstriert haben.
Für, du meinst jetzt letzten Mittwoch?
Nee, Corona.
Ach so, ja, die, denen gebe ich nichts mit.
Was?
Den gebe ich in Aluhut mit.
Die Demo. Als Giveaway, Aluhut als Giveaway. Ja. Also.
Ich glaube schon, dass man da viel...
Die hinterfragen doch kritisch, oder nicht?
Ja und nein. Auf der einen Seite ja, hinterfragen ist ja immer gut. Man sollte auch Sachen hinterfragen, die irgendwie Wissenschaftler veröffentlichen, weil jeder kann irgendwas veröffentlichen. Kommt immer darauf an, welches Land und welche Standards gegeben sind. Ob man dann aber damit richtig liegt, weiter zu hinterfragen, wenn ganz, ganz viele Wissenschaftlerinnen sagen, das ist richtig. Mhm. Und dann immer noch weiter zu hinterfragen und zu sagen, beziehungsweise nicht selber mit irgendwelchen Methoden und eigenen wissenschaftlichen Erkenntnissen dann zu kommen und zu sagen, das ist falsch, was ihr sagt. Sondern einfach nur zu sagen, aber mein Kopf sagt, nö, das ist nicht richtig. Mhm. Das ist nicht mehr kritisches Hinterfragen dann. Das ist einfach nur noch Abwehr.
Ja, stimmt. Da gibt es einen Unterschied. Also heute ist zu Gast Isabella Emken. Sie wird Isa genannt von den meisten Menschen. Von allen oder von den meisten?
Von den meisten. Ich versuche immer zu sagen, nennt mich einfach Isa, weil Isabella hört sich sehr komisch an. Liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich immer schon Isa genannt wurde und nur Isabella, wenn ich irgendeinen Dreck gemacht habe. In der Schule oder zu Hause früher. Aha. Dann wurde Isabella gerufen. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen komisch. Aber es kommt immer auf den Kontext an. Also ich versuche immer allen zu sagen Isa, weil man hat dann auch einfach eine persönlichere Ebene.
Ja.
Das Isabella ist zwar auch immer noch eine persönlichere Ebene als das Frau Emken.
Ja, das stimmt.
Aber es ist halt immer noch irgendwie anders. Also das Gefühl dahinter.
Mhm. Also Isabella Emken aus Bochum. Studierst aber hier in Dortmund.
Genau.
Und in deiner Freizeit machst du, was ich so mitbekomme, sehr viel. Aber ich glaube, ich werde das gar nicht so schaffen, alles vorzustellen. Ich weiß nur, dass du im AStA tätig bist und natürlich auch für die Auslandsgesellschaft. Aber wie gesagt, dein ehrenamtliches Engagement, vielleicht kannst du das mal kurz beschreiben.
Also mein ehrenamtliches Engagement ist ja hauptsächlich zurzeit der AStA. Der AStA ist ja ein Ehrenamt, da bin ich stellvertretender Vorsitzende und jetzt auch im Team Soziales, Diversität und Nachhaltigkeit, wo ich den Fokus auf Diversität auch gelegt habe. Gleichzeitig versuche ich so viel wie möglich darauf aufmerksam zu machen, auf die Situation im Mittelmeer bzw. an den griechischen Außengrenzen oder in den Lagern in Griechenland, Italien und Malta und Spanien, da sind auch welche. Aber auch also einfach für geflüchtete Menschen, die nach Deutschland kommen oder generell in die EU und da Probleme sehen und wie einfach die Politik dagegen arbeitet, mit Pushbacks und sonstigen, darauf aufmerksam zu machen, Menschen da hinzuleiten, sich selbst zu informieren, beziehungsweise Informationen auch zu kriegen. Aber natürlich auch auf kommunaler Ebene, Landesebene geht es einfach darum, dass Menschen miteinander klarkommen, miteinander sich gegenseitig helfen und nicht sagen, nee, ich will aber und du darfst nicht. Und dann sozusagen diese Gleichheit wegnehmen, die aber eigentlich jeder Mensch hat, diese Gleichheit laut Gesetz, laut Grundgesetz in Deutschland.
Ja, auf jeden Fall wichtige Arbeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass es manchmal frustrierend ist, wenn man sich...
wenn man gegen Wände läuft oder immer wieder das
Gleichheit ist. Ja, fühlt es sich so an?
Manchmal ja. Also manchmal denkt man sich wirklich, dass man gerade wieder gegen eine Wand läuft, was man ja schon vor 2 Wochen mal thematisiert hat. Vielleicht auch mit der gleichen Person. Mhm. Oder mehrmals schon thematisiert hat mit der gleichen... Also das ist eher so die Wand, wenn man es schon mehrmals irgendwie angesprochen hat, aber bei den gleichen Personen. Das ist natürlich aber auch frustrierend, wenn du immer wieder das Gleiche sagst über mehrere Jahre. Du weißt ganz klar, du musst es machen, weil es verschiedene Menschen sind und die haben das ja vielleicht noch nicht mitbekommen oder du hast denen das noch nicht erklärt und deine Sichtweise noch nicht gesehen oder andere Sichtweise noch nicht mitbekommen. Das muss man sich immer wieder in Gedächtnis bringen, dass das immer noch wichtig ist. Aber natürlich ist es im ersten Moment erstmal frustrierend, schon wieder genau das Gleiche sagen zu müssen. Aber im nächsten Moment ist es eigentlich so, ja, das muss gemacht werden, ganz klar. Man muss den Menschen was mitgeben, damit sie selber kritisch hinterfragen und sich mit verschiedenen Geschehnissen auseinandersetzen.
Siehst du, da sind wir wieder bei dem kritisch Hinterfragen. Ja. Okay. Was ist denn das ASTA, für alle, die es noch nicht wissen?
Der ASTA?
Der ASTA.
Der ASTA ist der Allgemeine Studierendenausschuss der TU Dortmund. Also ich studiere an der TU und wir sind sozusagen die ausführende Gewalt. Das kann man genauso sagen. Wir haben ein Studierendenparlament, das wird jährlich von den 35.000 Studierenden an der TU gewählt, wenn sie dann ihre Stimme abgeben. Da versucht man natürlich auch wieder politische Arbeit zu machen, Bildungsarbeit zu machen, dass sie wissen, auch auf dem Campus eine politische Stimme zu haben und sie auch auszudrücken, weil da passiert halt auch ganz viel. Und das ist eigentlich so die Stimme, wo Studierende ganz viel mit einbringen können.
Sind ja auch viele Studierende.
Ja,
also es sind mehr Studierende als Profs,
Wir sind eine Kleinstadt an Studierenden,
genau.
Theoretisch. Und der ASTA wird dann im Endeffekt von der ausführenden Gewalt, nicht von der ausführenden Gewalt, von dem Studierendenparlament gewählt. Das muss, kann man sich vorstellen, wie bei jeder anderen Wahl, egal ob es Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl sind. Man wählt und danach kommen die Parteien mit den meisten Stimmen zusammen und machen Koalitionsverhandlungen. Und wenn man dann auf einen Nenner gekommen ist, wählt man eine Regierung. Und genauso ist es auch im ASTA. Dann das Studierendenparlament wählt dann die ausführende Gewalt, den ASTA, die Referentin dafür. Und die machen dann sozusagen die politische Arbeit auf dem Campus. Und immer darauf an, in welchem Bereich man ist, wenn man Sprecherin ist oder stellvertretende Sprecherin wie ich, dann setzt man sich natürlich ganz viel, dann ist man die Stimme auch an die Verwaltung oder an die Rektorin, an den Kanzler, zur Zeit ein Kanzler, und versucht da immer so viel wie möglich an Input zu geben, was die Studierenden eigentlich wollen, weil keine Uni kann irgendwie eine Uni sein ohne die Studierenden.
Richtig.
Und wenn die nicht gehört werden, was sehr häufig das Problem ist, dann gibt es bald irgendwann immer noch ganz viele Studis, aber die halt sich nicht interessieren für irgendwas. Die sich einfach nur einschreiben, da sind und bei mir gehen. Das ist ja auch eigentlich das, was nicht gewollt ist. Genau.
Ja, und ansonsten ist Isa unterwegs manchmal.
Ganz viel.
Für uns, also für die Auslandsgesellschaft. Oder aber du arbeitest noch an einer weiterführenden Schule in Herne.
Genau. Ich habe ein Schulprojekt in Herne, das ist an der Montseny-Gesamtschule. Dort mache ich mit 6-Klässlern, da mache ich die Projektleitung, und die 6-Klässler, die haben dann keine AGs, das ersetzt die AG-Schiene, das Projekt, das nennt sich Lebenswelten, und da lernen die Kinder dann ganz viel zu sozialen Kompetenzen, ihren eigenen sozialen Kompetenzen, Stärken und Schwächen, wie man zusammenarbeitet, in ganz kleinen Gruppen, also die sind nicht im Klassenverband, sondern in 5 bis 10 Zehnergruppen drin und lernen dann aber auch über ihre eigene Stadt, wie sie sich da einbringen können, wo man dann auch mal mit dem Oberbürgermeister sprechen kann, wenn er denn Zeit hat, oder einen Brief ihm schreibt und sagt, wir sind die Kinder von der Montseny-Gesamtschule und wir hätten gerne das und das in der Stadt und warum gibt es sowas nicht.
Machen die das dann?
Ja, haben wir schon gemacht.
Ah, du unterstützt dann quasi mit deinem Team.
Genau, mein Team ist immer dann also eine teamende Person ist mit 5 Kindern zusammen und die erarbeiten, also die Kinder erarbeiten selbst Fragen an die Stadt oder Forderungen an die Stadt, die sie haben möchten.
Okay.
Wir machen aber auch ganz viel zu Medienkompetenzen, weil das ist das Problem bei uns zumindest, dass die Kinder, sie wissen ganz viel über den Datenschutz, nehmen den aber nicht ernst. Und haben dann offene Profile bei Instagram oder bei Facebook oder bei TikTok. Und da machen wir ganz viel mit denen zu oder auch zu Umweltschutz. Das ist gerade ein großes Thema bei denen. Und das fördern die auch extrem, weil sie es wollen. Sie fordern es halt wirklich ein.
Cool.
Und gleichzeitig versuche ich denen zumindest, und das versuche ich meinem Team dann auch immer zu sagen, denen halt mitzugeben und zu sagen, dass auch sie als Kinder, auch wenn sie erst 12, 13, 14 Jahre alt sind, dass sie genauso eine Stimme haben wie ein Erwachsener. Und genauso was zu sagen haben und dass die Hierarchie, die denen vorgespielt wird, vielleicht gar nicht so gegeben ist und sie sich immer einbringen sollen und versuchen sollen, sich einzubringen. So ein Demokratieverständnis auch mitzugeben, dass man halt auch Kompromisse finden muss bei vielen Sachen. Und sie sich immer auch einbringen können bei uns im Projekt. Sie können sagen, welche Themen sie haben möchten und dann gucken wir, ob wir das mit dem machen können. Ja.
Ja, also sehr orientiert an Partizipation,
genau.
Empowerment, Sharing, Power in dem Falle, wenn du den dann auch nochmal unterstützend da unter die Arme greifst. Ja, also ist, glaube ich, auch ein Thema, was oft unbeachtet bleibt. Zumindest kommt es mir oft so vor.
Total.
Kinderrechte. Also Jugend ist oft im Fokus.
Aber auch eher so mit 16.
Richtig. Genau, weil man ausgeht, ne, dann hat man schon den ersten Schulabschluss hinter sich und ja, und alle, also die politische Sozialisation fängt ja zum Beispiel, kann ich jetzt nicht genau sagen wann, also ich kann jetzt nicht sagen,
Individuum zu Individuum anders.
Genau, ich kann jetzt nicht sagen mit 12 oder 13 oder mit 10 Jahren, aber definitiv früher, das zeigen Studien, früher als mit 16.
Ja.
Definitiv und ja, vielleicht
sieht man könnte, ja allein in der Fridays for Future.
Ja, total. Also definitiv. Ja, und für uns warst du jetzt, ey Isa, ich habe nachgedacht, ne?
Komm bitte genau so mit rein, ne? Ey Isa.
Ey Isa, ich habe nachgedacht. Und zwar warst du für uns unterwegs in Brüssel.
In Straßburg und in Berlin.
In Brüssel warst du mit, das war eine Kooperation von uns mit den Falken, genau. Da wart ihr 5 Tage in Brüssel, dann warst du in Straßburg und zwar kurz vorm Lockdown. Ich erinnere mich, du hast mir noch geschrieben, dass die Jugendlichen fragen, ob sie dann über die Grenze kommen. Da kann man mal sehen, wie sehr sie das mitgenommen hat. Und ich glaube, wir haben beide gelacht.
Ja, in dem Moment.
Sorry for that.
Anderthalb Wochen später saß ich in Isolation.
Und wir wussten auch nicht, wie es weitergeht. Also die ganze Welt nicht. Das heißt, diese Jugendlichen hatten eigentlich schon eine Vorahnung.
Ja.
Kann man mal sehen, wie schlau unsere Teilnehmenden sind. Tja, und dann warst du noch in Berlin.
Genau.
Genau.
In Berlin war ich schon super häufig. Da habe ich halt den Vorteil, wenn ich nach Berlin komme, ist es eher so ein kleines Zurückkommen, Freunde treffen am Abend, wenn ich nichts zu tun habe. Einfach, da kenne ich halt super viel. Da laufe ich einfach nur rum. Das ist so ein kleines Zuhause irgendwie in der Art. Brüssel ist halt mega, weil es ist die europäische Ebene. Und die EU wird einfach von den Staaten nicht so ernst genommen, obwohl es eigentlich super wichtig ist. Und da dann hinzugehen und sich verschiedene Institutionen anzugucken und wie die arbeiten, aber dann auch zu sehen, wie sie vielleicht gegeneinander arbeiten, obwohl sie eigentlich miteinander arbeiten sollten, ist schon sehr interessant. Und das dann danach zu analysieren, es ist auch eine wunderschöne Stadt. Ich glaube, die schönste Stadt, allein von der Schönheit her, ist immer noch Straßburg.
Mm.
Das liegt aber einfach daran, dass das mal Deutschland war, mal Frankreich war und da halt ganz viel einfach zusammenkommt. Weil generell kann man diese drei Städte eigentlich nicht wirklich miteinander vergleichen.
Und das ist doch das Schöne.
Ja.
Es ist halt alles anders.
Genau.
Und das merkt man auch an der Teilnahme, wenn jemand zweimal teilgenommen hat, an verschiedenen Orten jeweils, dann merkt man, dass das, also die versuchen dann oft Vergleiche zu ziehen, aber merken dann ganz schnell, das kann man, du kannst nicht Berlin und Straßburg einfach mal so vergleichen.
Genau, einfach unterschiedliche Kulturen.
Komplett. Mhm. Richtig.
Wo Menschen immer von Kulturen, von Ländern sprechen, geht gar nicht.
Mhm. Du hast vorhin auch nochmal gesagt, darauf wollte ich auch nochmal eingehen, Teamer und Teamerin.
Ja.
Ja, du bist ja auch Teamerin.
Ja.
Wie kommt man dazu? Nehmen wir an, jetzt jemand hört zu und denkt sich, jemand hört dir zu und denkt sich so, oh, das hört sich voll spannend an, was die Isa macht. Das will ich auch. Wie kommt man da dran?
Also ich habe angefangen, da habe ich auch erst angefangen, wirklich, das muss man so sagen, ich hatte vorher schon immer irgendwie ein politisches Interesse, aber ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Auseinandergesetzt habe ich mich tatsächlich erst damit, als ich mein FSJ bei den Falken gemacht habe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Plan, was die Falken sind, wer die Falken sind. Ich habe einfach eine FSJ-Stelle gekriegt, alle wollten mich haben und dann habe ich mich für irgendwas entschieden. Und habe dann mein FSJ gemacht, da habe ich angefangen, dann mich auch irgendwie zu, sag mal, politisieren.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Genau. Und danach war ich dann erstmal ein Jahr weg und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Teamerin
mache. Wo warst du denn ein Jahr
weg? In Australien.
Oh, wow.
Weil ich keine Ahnung hatte, was ich nach meinem... Ich dachte halt, ich würde soziale Arbeit studieren wollen oder Sozialpädagogik oder irgendwie sowas. Ich habe gemerkt, ich komme nicht damit klar, wenn ich persönliche Geschichten von Kindern, 4., 5., 6. Klasse höre, was da bei denen passiert im Leben. Ich kann das nicht von mir weghalten. Also es ist auf der einen Seite ist es gut, wenn man sich damit befasst und versucht, Auswege zu finden. Auf der anderen Seite muss man aber einfach, wenn man so einen Job macht, zu Hause abschalten können. Oder einen Rückzugsort haben, wo man abschalten kann.
Mhm. Weißt du, wie man das nennt? Mhm. Das nennt man Reflexionskompetenz. Ja. Kannst du in deinem Lebenslauf ja angeben. Ich habe eine Reflexionskompetenz.
Ja. Ja, das mache ich sehr viel, reflektieren. Aber ich kann das halt einfach nicht abweisen und sagen, jetzt ist Schluss. Selbst wenn ich dann mit Freunden unterwegs war, habe ich immer wieder darüber nachdenken müssen, über die ganzen Situationen, die mir da erzählt wurden.
Vielen Dank an dieser Stelle. Wirklich. Ich kenne sehr viele Leute, die soziale Arbeit studiert haben. Oder Pädagogik, Sozialpädagogik, bei denen das auch der Fall war. Hm. Aber die trotzdem in den Job gegangen sind und dann, natürlich nicht viele, aber es gibt immer Fälle, wo die Leute dann erst im Job, und man hat ja eine riesen Verantwortung, auch für die Kinder, mit denen man arbeitet oder mit den Jugendlichen oder überhaupt mit Menschen. Und dann kommt das irgendwie, dann kommt so ein Breakdown. Und dann ist es noch schwieriger, sich auf einmal umzuorientieren. Genau. Ja.
Also bei mir ging es noch nicht mal ums Umzuorientieren. Für mich war irgendwie klar, dass ich meinen Job, würde ich das machen, würde ich das richtig gut machen, die ersten 5, 10 Jahre. Dann wäre ich aber so ausgepowert einfach, dass ich selber an dem Punkt wäre, wo man mir helfen müsste. Und dann bin ich keine Hilfe mehr für irgendwen anders, sondern ich brauche dann die Hilfe.
Mhm.
Und ich möchte ja aber eigentlich Menschen helfen.
Das kann man nur, wenn man selber
Und Power hat. Habe ich gesagt, das kann ich niemals als Job machen, also als festen Beruf für immer. Also für mich ist auch klar, dass egal, was ich in der Zukunft machen werde, das werde ich niemals für immer machen. Aber ich werde definitiv immer nebenbei, das ist jetzt das politische Engagement, was ich halt gerade mache, versuchen, meine Stimme dafür zu benutzen, anderen zu helfen oder halt auch auf politische Fahrten mitzufahren, auf irgendwelche Klassenfahrten mitzufahren oder sonstiges. Meine Kinder in der Schule, denen irgendwie zu helfen, sowas zu halt zu machen, halt nur nicht als festen Job. Mhm. Das könnte ich, glaube ich, nicht.
Also schon der Fokus Politik, politische Bildung.
Ja,
ich meine, Sozialtrainings oder Sozialkompetenzen ausbauen, das ist, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, das gehört total zur politischen Bildung, weil es einfach auch die Basics von Demokratieverständnis.
Gemeinsam sein.
Genau, gemeinsam sein und Meinungen aushalten oder andere aushalten beinhaltet. Und politische Bildung ist halt sehr breit gefächert, darauf wollte ich hinaus, wie man jetzt daran hört, was du erzählst.
Soll ich dir noch sagen, wie man dazu kommt, Teamerin zu werden?
Das war stimmt, eigentlich war das Isabella, kannst du uns jetzt mal endlich sagen, wie du eigentlich...
Ja, danach wurde ich gefragt, ob ich nicht Teamerin sein möchte von diesen FSJ-Seminaren. Da habe ich ja gesagt und dann bin ich immer 5-mal im Jahr mit den FSJ-Lern als Teamerin mitgefahren, habe dann irgendwann während des Mutterschutzes von der eigentlichen FSJ-Koordination die FSJ-Koordination sogar übernommen und dann bin ich dabei geblieben und dann wollten wir mit einem Jahrgang nach Brüssel. Mhm. Weil EU-Wahlen waren, EU-Parlamentswahlen.
Also so lange ist das nicht her.
2018, ne?
Das war, die Wahlen waren doch letztes Jahr, Isa.
Ja, aber wir waren das Jahr davor. Letztes Jahr im Februar.
Letztes Jahr war das. Und weißt du warum? Weil letztes Jahr war die Wahl. Und davor wart ihr weg.
Ja.
Genau. Genau. Und die Falken, beziehungsweise die FSJlerinnen der Falken, mit denen hätten wir nämlich auch eine Kooperation gehabt, dieses Jahr wieder. Dann wäre es nach Hamburg gegangen. Aber leider mussten wir das absagen. Aber wir werden es auf jeden Fall nachholen. Also du wurdest dort gefragt.
Genau, also so kann man entweder. Oder man geht einfach zu eigenen, wo man weiß, die machen FSJ-Seminare. Oder generell irgendwelche Seminare.
Mhm.
Dann kann man da auch einfach erstmal eine E-Mail hinschreiben. Cooler ist halt immer anzurufen, wenn du dann jemanden persönlich am Telefon hast. Das ist schon mal ein bisschen persönlicher. Und nachfragen, ob die gerade auf Teamsuche sind.
Ja. Und
dann fragen die dich, was hast du denn so schon gemacht? Und dann sagst du entweder noch gar nichts und ich bin aber voll dabei zu lernen. Oder du sagst, ich habe schon das, das und das gemacht und dann nehmen die dich.
Genau. Richtig, weil wir sind alle Träger der politischen Bildung, Vereine, die Seminararbeit leisten. Wir sind alle immer auf der Suche.
Ja.
Weißt du warum?
Weil Menschen danach irgendwann fertig sind mit dem Studium und dann einen Job brauchen.
Genau. Ich habe mit sehr tollen Teamerinnen und Teamern schon zusammengearbeitet, beziehungsweise haben sie für die Auslandsgesellschaft geteamt. Und ja, dann waren sie aber irgendwann fertig und ich kann natürlich verstehen, dass man dann auch irgendwann einen Vollzeitjob haben möchte und nicht
Hast
immer...
Hast du das nicht genauso auch gemacht?
Ja, genauso habe ich das auch gemacht. Irgendwann habe ich gesagt, ich würde jetzt gerne mal Vollzeit. Okay, und ich kann ja dann die Geschichte nochmal ergänzen. Irgendwann war dann, das war nämlich 2018, also vor den Wahlen, vor dem Jahr der Europawahl, da war Isa nämlich hier im Haus mit der Falkin, sagt man Falkin?
Ja.
Und
ich bin kein Falkenmitglied mehr, aber bestimmt.
Und dann habe ich euch hier kennengelernt und ich habe direkt das Potenzial in dir gesehen.
Aber auch nur, weil du wusstest, es muss so oder so jemand mitfahren.
Nein, nein, so läuft das nicht, weil dann könnte ich ja jeden ansprechen.
Ja, mach doch was draus.
Hm? Nee, wir haben kurz miteinander gesprochen und dann habe ich dein Potenzial erkannt. Ist auch eine Kompetenz zu erkennen, ob jemand was kann oder nicht. Auf jeden Fall hast du dann gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Und so kam das dann, dass du nach Brüssel gefahren bist.
Genau.
Und aus Brüssel wurde Berlin und aus Berlin wurde Straßburg. Und dann kam der Lockdown.
Ja, da kam kein Hamburg.
Ja, leider. Aber wir holen das nach.
Ich will ja auch hoffen.
Ja, wir holen das nach. Und politische Bildung... bist du vorher irgendwie in Berührung? Ist ja alles politisch bildend, aber vielen Leuten ist das nicht klar, weil das ja so eine kleine Nische auch ist. Mhm. Also es ist schon ein Highlight für mich, wenn ich höre, dass jemand die Bundeszentrale für politische Bildung kennt.
Mhm.
Meistens angehende Lehrer und Lehrerinnen, die...
So wie LKs.
So wie LKs, die kennen das. Aber ich glaube, viele kennen es auch nicht.
Nee, ich habe es auch erst dadurch, dass ich halt für meine eigene, als ich Teamerin bei den Falken war, selber Recherchearbeit machen musste, um verschiedene Workshops anzubieten. Dadurch bin ich erst auf die Bundeszentrale für politische Bildung gekommen.
Ah, okay.
Ja.
Und fandst du das immer gut?
Sie haben Vor- und Nachteile. Also um sich einzulesen, ist sehr gut. Für ganz viel anderes muss man aber natürlich noch andere Literatur mit reinnehmen.
Das stimmt.
Aber was ganz cool ist, man kann sich immer wieder Bücher umsonst bestellen. Ein gewisses Kontingent an Büchern, die man...
Auch bei der Landeszentrale?
Genau.
Ich glaube, für 12 Euro habe ich letztens gelesen, kann man irgendwie bis zu 6 Bücher bestellen.
Richtig bei der gut. Bundeszentrale sogar wirklich umsonst. Was halt voll geil ist, wenn man irgendwie Bock hat, sich politisch irgendwie verschiedene Sachbücher durchzulesen. Das ist ziemlich cool. Oder was auch für Schulen oder andere Projekte immer ganz cool ist, ist, dass die halt Weltkarten oder sowas haben, die man dann einfach im Unterricht hinhängen kann. Da muss man ihn nicht selber kaufen, weil Schulen haben ja auch nur ein gewisses Budget, genauso wie alle anderen Einrichtungen. Und das finden die ziemlich gut. Also es sind halt immer noch Steuergelder, sprich eigentlich zahlen wir schon dafür. Aber es muss nicht nochmal dafür gezahlt werden. So. Mm.
Ja. Ich finde es schön, wenn du das nochmal so in einem Nebensatz fallen lässt, damit auch damit das auch erklärt ist. Damit, ne,
Menschen denken darüber ja nicht nach.
Natürlich so. Nicht, weil es umsonst ist.
Ja, eben, es ist ja umsonst. Aber eigentlich hat man dafür schon bezahlt. Es sollte selbstverständlich sein, dass das umsonst ist.
Richtig.
Und eigentlich sollte alles, weil du das eh schon bezahlt hast. Bus und Bahn fahren, ey, wird von unseren Steuergeldern bezahlt.
Aber reicht anscheinend nicht aus. Trotzdem zahlt sie
nochmal besonders NRW voll viel. Was meinst du, warum ganz viele Studierende Karteileichen sind und das Semesterticket haben wollen?
Na, ja, weißt du, was cool wäre? Wenn du mal so, könntest du mal so einen Tag skizzieren, wenn du eine Studienreise leitest? So einen typischen Tag. Das muss jetzt gar kein bestimmter Ort sein, aber damit man sich das einfach mal vorstellen kann, was du alles zu tun hast.
Man steht morgens auf und spätestens beim Frühstück sieht man schon die ersten Teilnehmenden. Und man hat natürlich schon vorher, also wenn man aufsteht, denkt man schon darüber nach, was heute gemacht werden muss. Dann sieht man die Teilnehmenden beim Frühstück und weiß schon, okay, ja, das und das muss man noch koordinieren vorher. Und wenn die, dann kommen die meist einige auch schon und haben irgendwie Fragen, weil sie vergessen haben, wann denn die Abreise mit dem Bus ist, wenn man irgendwo hin muss. Das muss man dann noch mal ein paar Mal erzählen. Also es ist dann schon beim Frühstück, also man fängt wirklich nach dem Aufstehen, ab dem Frühstück arbeitet man spätestens. Dann muss man ganz viele Unterlagen immer dabei haben, um zu wissen, wo man hin muss. Aber natürlich nicht nur, wo man hin muss. Dafür gibt es den Busfahrer oder Städteplaner oder halt doch mich, wenn man mit Öffentlichen unterwegs ist. Aber auch koordinieren ist ganz viel. Koordinieren, dass alle rechtzeitig am Punkt sind, wo man abfährt, beziehungsweise wo man losläuft. Koordinieren, dass alle ihre Unterlagen dabei haben. Man muss ja auf so Studienreisen eigentlich immer seinen Personalausweis mit dabei haben, weil man in irgendwelche Institutionen rein will. Und da ist der Personalausweis einfach wichtig für. Das heißt, man fragt dann immer 10-mal nach, hat wirklich jeder den Personalausweis dabei, weil sonst kommt man nicht rein am Ende. Dann hat man die Unterlagen dabei für die Institution, um sie anzurufen, falls man zu spät kommen sollte. Das zu koordinieren, dann zu gucken, dass man da ist. Und dann aber auch im Bus einfach einmal gucken, ob alle drin sind. Weil man selbst ja vielleicht sogar die Aufsichtspflicht hat. Ich versuche es zu vermeiden, Aufsichtspflicht zu haben.
Stimmt, die Isa, das ist die Teamerin, die darum, also ich weiß ja meistens, nehmen wir an, jetzt wäre alles normal, es gäbe kein Corona, dann würde ich jetzt irgendwann ab Oktober, November, ach eigentlich schon jetzt, so langsam jetzt die Fühler ausstrecken.
Berlin.
Ja, aber für nächstes Jahr strecke ich dann schon mal die Fühler aus und sage so, Leute, wer von euch könnte dann und dann nach Brüssel oder dann und dann nach Straßburg? Ich schaue ja auch, dass es gibt einige, die waren einfach entweder per Zufall oder gewollt häufiger in Berlin als in Brüssel. Dann schaue ich schon, wenn irgendwie was ist mit Berlin, dass ich die dann auch gezielt anspreche. Ne? Und bei Isa ist es aber so, die Isa sagt dann immer, sind die schon 18?
Isa ist es egal. Oder ist Lehrpersonal dabei?
Genau, Isa ist es egal, sie möchte aber nicht diese Aufsichtspflicht. Das ist aber umsetzbar, weil wir häufig natürlich mit auch Schulen kooperieren und da haben die Lehrpersonen Aufsichtspflicht oder aber die Teilnehmenden sind wirklich schon 18, 19, 20 junge Erwachsene. Wir haben ja auch Auszubildende, mit denen wir dann irgendwie nach Berlin oder so fahren. Ja, wie kam ich jetzt drauf?
Ich habe gesagt,
Aufsichtspflicht.
Ich gucke im Bus, ob alle da sind.
Genau.
Wegen der Aufsichtspflicht. Aber auch einfach, dass man nicht jemanden im Hotel oder im Hostel in der Unterkunft zurücklässt. Und dann müsste man diese Person nochmal einsammeln. Das ist dann auch nochmal eine Aufgabe und dann geht's los. Zum ersten Anlaufperson, wo man hin möchte. auf dem Weg an sich sagt man, entweder macht man eine Durchsage, wo man jetzt hingeht, und dann stellt man die Institution vor, wo man hinfährt, erzählt ein bisschen was darüber, fragt nach, ob die schon was darüber wissen, redet mit denen darüber. Aber es ist natürlich danach auch immer noch irgendwie eine Art meiner Aufgabe. Ich könnte mich natürlich einfach hinsetzen und nichts tun. Ich sehe es trotzdem als Aufgabe, mich mit den Kindern oder den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen, kommt immer darauf an, wer mit dabei ist, oder auch älteren Erwachsenen, hinzusetzen und in einen persönlichen Austausch zu kommen. Weil das ist ja eigentlich dann auch die politische Bildung. Klar, die gehen in Institutionen und hören sich an, was diese Institution macht. Die gehen in das EU-Parlament, die gehen in die EU-Kommission, die gehen in den Bundestag, die gehen ins Paul-Löbe-Haus, die gehen ins Kanzleramt und lernen dann da ganz, ganz viel darüber oder auch in verschiedenen Museen. Aber viel wichtiger ist ja diese persönliche Interaktion dazwischen, mit denen in ein Gespräch zu kommen, wie sie eigentlich zu verschiedensten persönlichen und aus persönlicher Sicht politischen Dingen stehen. Alltagspolitik, was sie davon halten, um mit denen in einen Austausch zu kommen und sie da dann immer zum kritischen Hinterfragen zu bringen. Und dass sie auch mit mir reden und sich von mir halt dann Sachen anhören. Meistens lasse ich sie reden und sage dann immer, ja, okay. Aber dass sie halt dann auch dieses Interesse haben, selber auf Menschen zuzukommen und nachzufragen, was die denn für Sichtweisen haben. Das ist so das Wichtigere für mich. Weil dadurch, wenn man Menschen dazu bringt, Kinder dazu bringt, Jugendliche dazu bringt, Omas, Opas dazu bringt, sich zu trauen, auf Menschen zuzugehen oder dieses Interesse zu haben, auf Menschen zuzugehen und nachzufragen, was die denn möchten oder was sie davon halten, was sie sich wünschen, ist, denke ich, der Schritt dahin, wenn das alle machen würden, hätten wir eine recht gute Gesellschaft, weil alle aufeinander aufpassen würden und sich darüber austauschen würden, was die anderen wollen, und dann versuchen, gemeinsam zu einem Nenner zu kommen.
Mhm. So. Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, mit ganz vielen M's dazwischen.
Das ist nicht schlimm.
Okay, gut.
Hast du einen Lieblingsprogrammpunkt? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das war richtig gut?
Für mich persönlich.
Ja, wo du sagst, das ist auch nicht schlimm, wenn ich da dreimal hin muss.
Das war mir klar. Für mich persönlich ist das, was ich immer mache, immer wieder, und ich immer wieder da reingehe und staune und alles hinterfrage, mich selbst hinterfrage, wirklich alles komplett hinterfrage, ist die Gedenkstätte für ermordete Juden in Berlin.
Mhm.
Wo man unten reingeht, klar, man hat oben erstmal die Stelzen, die da stehen. Wenn man die Tour gebucht hat mit jemandem, der dann auch noch erzählt, wie es zu den Stelzen kam, das ist schon super interessant. Aber dann da unten in dem Museum zu sein und selber da durchzulaufen. Am Anfang knubbelt es, das ist immer sehr interessant von den Gruppen her, am Anfang knubbeln die sich immer noch. Aber sobald die anfangen, die Tafeln zu lesen, wird es weniger. Und spätestens in dem Raum, wo dann wirklich, also ich weiß nicht, vielleicht war schon mal jemand da, der dann zuhören wird. Man geht dann, erst sieht man den Zeitstrahl, was passiert ist bis 45, und auch noch danach mit den Nürnberger Prozessen. Und danach geht man dann weiter in einen Raum, wo man sieht, wo ganze Familien von dem Nazi-Regime ausgelöscht wurden. Und sie kriegt dann Familienschicksale mit. Und danach geht man weiter in einen Raum, wenn man bis dahin noch nicht irgendwie angefangen hat zu hinterfragen, geht man in einen Raum weiter, wo ausgelegt kleine Briefe sind von Menschen, die entweder schon in einem Konzentrationslager, Arbeitslager waren oder sind, oder einfach, weil man sie noch gefunden hat in irgendeinem Haus. Und dann geht man weiter in einen Raum, wo Briefe, Geschichten von Ermordeten vorgelesen werden. Und das ist das, wo spätestens, zumindest bei mir immer in den Gruppen, bei den Teilnehmenden, die Teilnehmenden komplett ruhig sind. Also da geht niemand mehr rein und raus und denkt nicht mehr drüber nach. Ich bin schon direkt beim ersten Raum, wo die, nicht der Zeitstrahl, das ist noch im Foyer, aber wenn man in den ersten Raum reingeht, wo die komplett ausgelöschten Familien sind, ab da fange ich an, alles zu hinterfragen. Aber diese, wenn man dann nochmal, klar, das sind nicht deren Stimmen, die diese Briefe vorlesen, aber trotzdem nochmal von einer Person so einen Brief vorgelesen zu bekommen, was anderes, als wenn man sich selbst durchliest. Klar, man denkt da auch schon super viel drüber nach. Ich mache das schon. Ich weiß aber auch, dass andere es nicht machen. Ist ja auch vollkommen legitim. Jeder ist da anders. Aber dieser Raum ist immer extremst, extremst. Und was halt auch noch echt cool an diesem Museum ist, ich hatte das bisher immer, wenn ich mit einer Gruppe da drin war. Wir waren ja auch schon, bevor wir mit euch in Berlin waren, waren wir auch schon in Berlin mit unseren Falkenkindern. In jeder Gruppe ist mindestens eine Person, die sagt, irgendwer in meiner Familie ist verschleppt worden. Und man weiß nicht, wo sie ist. Und das ist das echt Coole an diesem Museum. Man kann sich dann da wirklich an einen Computer setzen. Das ist natürlich auch eine Überwindung, erstens sowas auszusprechen, zweitens sowas dann auch in den Computer einzugeben, den Namen einzugeben und herauszufinden, was eigentlich mit dieser Person passiert ist, ob sie in einer Datenbank hinterlegt ist. Und diesen Menschen gebühre ich immer riesigen Respekt, dass sie sich wirklich dann da hinsetzen, nachdem sie durch diese Räume durchgegangen sind und sagen, dann immer noch sagen, ich möchte jetzt wissen, was passiert ist. Also man reflektiert ja dann schon super, super viel, hinterfragt alles und dann noch die persönlichen Empfindungen mit reinzubringen, weil man persönlich, man kannte diese Person nicht, aber es ist halt trotzdem noch ein Familienmitglied oder ein entferntes Familienmitglied, um zu gucken, was mit dieser Person passiert ist. Das finde ich immer wieder krass. Und ich hatte es bisher in jeder Gruppe und dieses Museum ist eins der Museen. Da sage ich auch immer wieder den Teilnehmenden, dass sie durchgehend zu mir kommen können, wenn sie sagen, sie können nicht mehr. Sie können sich das nicht mehr antun, dieses Museum. Dann sollen sie mir Bescheid sagen, dann können sie auch rausgehen. Ist überhaupt kein Problem. Und dann gehe ich auch mit denen raus, weil ich war da halt schon häufiger drin. Aber das ist eins der Museen, eine Station, die ich immer wieder machen würde. Immer.
Bieten wir auch jedes Mal an. Ja. Und ich kann da nur zustimmen. Alles, was du gesagt hast, habe ich auch schon erlebt. Ja. Und sehe das genauso. Ich finde es immer wieder auch spannend in der Gedenkstätte Hohenschönhausen.
Ja.
Gedenkstätte Hohenschönhausen finde ich einfach nochmal, es ist ja einfach komplett andere Zeit, ein anderes System. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn ein Zeitzeuge dabei ist und dann berichtet, das finde ich auch immer wieder bemerkenswert, wie mit was für einer Souveränität die da sprechen können. Und ich finde es auch irgendwie, es ist ja immer noch so authentisch, es ist ein authentischer Ort. Und es ist gar nicht so lange her.
Nee, überhaupt nicht. Das
macht
alle das immer
glauben. Mhm. Und das macht es nochmal greifbarer, finde ich.
Ja.
Also ich wirklich, ich finde jedes Mal, wenn ich in der Gedenkstätte Hohenschönhausen bin, finde ich ein neues Detail, was interessant ist. Seien es die wirklich so banale Sachen wie die Fliesen in den Gefängniszellen, die ein ganz bestimmtes Muster haben, oder die Fliesen in den Räumen, wo die Wachen gesessen haben, bis hin zu diesen persönlichen Schicksalen, die dann erzählt werden. Das ist auch immer anders.
Auf jeden Fall.
Also ich hatte das Glück.
Also da hat man halt wirklich das Glück, dass man noch Zeitzeugen hat.
Ja, total. Ja. Das kommt auch immer richtig gut an. Ja. Ich werte ja die Seminare hinterher dann aus und die Gedenkstätte Hohenschönhausen, aber auch das Holocaust-Mahnmal für die ermordeten Juden Europas ist immer ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, okay, ich habe was gelernt, okay, das hat mir was persönlich, aber auch für die Schule was gebracht. Auf jeden Fall. Ja, und ich finde es immer wieder interessant, muss ich auch sagen, im Bundestag.
Ehrlich? Im Bundestag?
Ja, weil es irgendwie so...
Du sitzt da immer nur auf der Tribüne.
Ja, es hat immer so seinen Ablauf und die Leute sind gut drauf, die dort arbeiten. Und ja. Gerade deswegen vielleicht fasziniert mich ja diese Monotonie.
Dieses Deutsch.
Das hast du jetzt gesagt.
Demokratisch.
Das hast du jetzt gesagt.
Nichts verändert sich. Oder nur schleppend.
Ist doch faszinierend, oder?
Ja.
Ja. Und
also da finde ich das Kanzleramt interessanter. Das liegt ja auch vielleicht an den Geschenken.
Die Merkel kriegt
genau,
und so.
Genau, beziehungsweise die Bundeskanzlerinnen. Ja, es gab ja noch eine Kanzlerin.
Bundeskanzler
und Frau Merkel bekommen. einfach, weil ich mir so denke, witzig.
Es ist wirklich manchmal witzig.
Mit was für ein Ding da?
Für alle, die noch nie im Bundeskanzleramt waren. ich glaube, das ist sogar das Untergeschoss.
Ja. Aber man darf nichts anfassen und nicht zu nah an die
Vitrinen nichts, gehen. Nichts, nichts, genau. Dann wird man quasi an so Glaskästen vorbeigeführt. Beziehungsweise man kann sich gehetzt. Das...
Wir werden immer vorbeigehetzt.
Ich hatte mal richtig Zeit. Ich konnte schön Fotos machen und so.
Und auf zweimal durchgelaufen, zweimal durchgehetzt. Ihr müsst jetzt weitergehen. Ihr müsst weitergehen.
Ja, manchmal.
Ich bin doch noch gar nicht durch.
Und die Geschenke, die Kanzler bekommen haben und Frau Merkel, sind wirklich sehr, sehr interessant.
Ja.
Und manchmal denkt man sich, witzig, oder? Ja. Warum? So Sachgegenstände,
richtig,
ne?
Richtig, sind einfach nur Sachgegenstände, die auch meistens überhaupt keinen Nutzen haben, so null.
Ja, die stehen halt nur rum. Es ist wirklich so symbolisch.
Man kann die auch online alle einsehen in einem Katalog. Das habe ich mal gemacht danach. Als ich das erste Mal im Kanzleramt war, weil ich die so lustig fand, die haben natürlich nicht alle ausgestellt. Natürlich nicht. Nur die bedeutendsten, weil sie irgendeine Geschichte auch angeblich erzählen. Ich fand sie eher lustig. Aber man kann sich alle online angucken.
Das ist ein guter Tipp für Tage wie heute, sehr verregnet. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr machen sollt, dann geht doch mal auf die Seite vom Bundeskanzleramt. Dort kann man sich anschauen, welche Gastgeschenke die ehemaligen Kanzler und Frau Merkel so bekommen haben. Das ist alles natürlich aufgelistet.
Ja, katalogisiert, dokumentiert, komplett. So, wie es sein muss.
Da stimmt alles.
Natürlich.
Ja, cool. Wie schätzt du die momentane
politische
Situation ein?
Ich habe auf der einen Seite Hoffnung, weil sich ganz viele Menschen, die vorher nichts mit Politik zu tun haben wollten, anfangen zu informieren. Auch in meinem Freundeskreis kriege ich das mit. Und sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich Hoffnung und auch, weil immer wieder gesagt wurde, das haben wir auch schon in unserer Generation gehört, gekriegt, als wir in der Schule waren, die Jugend ist ja kacke und die macht ja nichts, die sind faul. Und jetzt geht die Jugend auf die Straße und das findet die Politik jetzt aber blöd. Also die alten weißen Männer und Frauen finden das blöd. Dass auf einmal die Jugend, die ja sonst nichts gemacht hat und faul ist und gar nicht will, das ist ja eigentlich der Clou dahinter. Sie sagen, sie sind faul und deswegen gehen sie demonstrieren, um nicht in die Schule zu gehen. So, ne? Muss man sich mal vorstellen.
Also das Adjektiv faul bleibt.
Ja, man dreht es halt so, ne? Diese Dualität da drin. Einfach um zu sagen, ja, aber die wollen ja trotzdem nicht. Oder jetzt, letzte Woche haben sich ja Greta Thunberg und Luisa, ich weiß ihren Namen nicht, Nachnamen nicht.
Neubauer,
genau, mit der Merkel getroffen. Und das Erste, was ich dazu gelesen habe, ist, ja, die Fridays for Future Bewegung hat ja keinen Konzeptplan, wie man Umweltpolitik macht. Wo ich mir dann so denke, die Fridays for Future Bewegung sind Kinder, junge Jugendliche, junge Erwachsene, die nicht dafür da sind, einen Konzeptplan den Politikerinnen vorzulegen, sondern sie gehen demonstrieren, um etwas zu sagen, was sie sehr, sehr beschäftigt. Und die Politik hat einen Plan dafür vorzulegen. Das ist deren Aufgabe.
Für alle, die das natürlich jetzt nicht sehen, die Isa ist gerade sehr aufgebracht. Und die Geräusche, die man hört...
War mein Ring, der auf den Tisch geknallt ist.
Nicht nur dein Ring, das waren deine Hände, deine Faust, deine Finger, die in so einer kleinen Faust.
Genau.
Ihr merkt, ich habe einen wunden Punkt getroffen. Beziehungsweise sie hat sich selber dahin geleitet.
Aber ist ja vollkommen okay. So bin ich halt.
Ja, ist auch
halt zu sagen, berechtigt. So, die Kinder, die wollen nichts und dann, aber sie wollen ja das und das, aber legen dann keinen Plan vor, ist halt, das war der Witz des Jahres gefühlt.
Mhm. Ja, auch zu Greta, wie viel Abwertung und wie viel toxische Maskulinität da entgegenkam. Also ja, sie wurde ja von älteren Männern, auch Frauen, aber hauptsächlich dann von Männern in Führungspositionen, sprich auch Politikerinnen, haben sie halt abgewertet so, ne? Oder degradiert.
Sondern das Schlimmste, was ich noch fand, also, dass Frauen abgewertet werden, das ist ja konstant normal.
Das kennen wir, ne?
So, ja.
Das
ist so...
Normal.
Ja.
Leider ist das, liebe Gesellschaft da draußen, leider ist das unser Alltag.
Viel schlimmer fand ich, dass ihr Autismus.
Genau, das kam ja noch dazu. Also auf verschiedenen Ebenen.
Sie darf ja gar nichts, sie erzählt ja eh noch Schwachsinn. Richtig. Und dass man dadurch einen Menschen so diffamiert. Das ist ja dann, die haben das jetzt mit einer Person gemacht, aber das diffamiert ja eine komplette Gruppe, die diese Krankheit haben, beziehungsweise dann auch andere Krankheiten haben. Ist ja egal. Ob du zu niedrigen Blutdruck hast, wie ich, und dann 5-mal im Jahr umkippst, ist ja genauso. Also das fand ich noch viel, viel schlimmer damals. Aber einfach wahrscheinlich auch nur, weil das Frauen generell ja nichts können, so angeblich. Und zu emotional sind, habe ich jetzt gelernt.
Ach, zu emotional?
Ja, um Führungsposition zu haben.
Ach so.
Oder schwierige Situationen zu meistern.
Ja. Dabei ist Emotionalität Stärke.
Ja, erklär das mal weißen Männern.
Es ist auch interessant, dass emotional gleich schwach bedeutet. Ja. Ich würde sagen, emotional sein ist eine Stärke, die sehr viel Power hat, also viel in Gang setzen kann.
Ja, weil es einfach auch Empathie meistens ist dabei.
Ja, und Emotion muss ja auch nicht immer was mit Weinen zu tun haben.
Nö.
Muss kann ja auch lachen. Wut sein.
Lachen.
Wut ist auch ein Antrieb.
Ja. Lachen ist gesund.
Und Lachen,
richtig. Also ich finde Lachen immer besser als Wut. Oh.
Genau, es wird ja auch von Frauen erwartet, dass sie immer lächeln.
Ja, und dann komme ich vorbei.
Ich auch. Ich höre immer wieder, lächel doch mal.
Ja.
Also einmal, zweimal im Jahr.
Ja, ich höre das mehrmals.
Ja, und dann denke ich auch, why?
Ja.
Um dich happy zu machen?
Ja.
Bubu?
Ja.
Okay.
Was man vielleicht noch zur Fridays for Future Bewegung sagen kann.
Bitte.
Sie sind ja nicht nur auf Umweltpolitik aus. Klar, das ist ihr Hauptaugenmerk. Sie sagen, die Umweltpolitik muss sich stark ändern. Aber sie bringen die ganzen sozialen Komponenten noch mit dazu, die da dranhängen und bringen dadurch, das ist wahrscheinlich auch noch ein Grund, warum das so zerstritten wird, sie bringen die linke Sichtweise stark in den Fokus auf Gleichberechtigung. Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Aber sie bringen halt wirklich die linken Sichtweise mit ein, die auf das ganze Soziale miteinander eingehen. Das, wo manche schon Sozialismus schreien.
Ja, fürchterlich dieser Sozialismus.
Grausam, wo Menschen aufeinander achten und sich gegenseitig helfen könnten und ein besseres Miteinander hätten. Und jeder Mensch einfach leben kann, so wie er möchte und machen kann, was er möchte.
Hast du noch ein paar abschließende Worte? Möchtest du noch irgendwie die Bühne nutzen? Weil dann jetzt.
Dann bitte jetzt.
Dann jetzt. Jetzt ist deine Zeit gekommen, Isa. Du kannst jetzt alles sagen, was du möchtest. Die Gedanken sind frei.
Wie wusste, dass das jetzt kommt?
Das ist mir nicht eingefallen.
Ja, richtig. Ich fände es cool, wenn die Menschen, die jetzt gerade zuhören und da wirklich auch jüngere Menschen mit dabei sind, einfach nur, weil sie Interesse hatten oder so, sich mehr engagieren. Das muss doch nicht mal irgendwie in einer Partei oder sowas sein. Das will ich doch nicht mal, ehrlich gesagt. Weil ich finde, es muss viel mehr das Ehrenamt gefördert werden. Und wenn sich mehr Menschen im Ehrenamt mit einbringen, da kann man nämlich auch viel mehr auf seine eigenen Wünsche irgendwie achten. Die Parteien haben natürlich ganz, ganz viel an Material und an Themen, die sie mitzuarbeiten. Aber bei Organisationen, beim Ehrenamt kann man sich halt wirklich auf die Dinge fokussieren, auf die man möchte, auf das kleine Problem, das ist falsch, aber dieses Intensive drauf fokussieren. Und das finde ich cool, wenn das ganz viele machen und ganz viele kulturelle Stätten selbst eröffnen oder Vereine eröffnen und selbst organisieren, diese Selbstorganisation. Das finde ich cool. Kann man auch immer gerne zu mir kommen. Ewig bei.
Finde ich auch gut. Man kann sich auch bei der Auslandsgesellschaft ehrenamtlich engagieren. Jetzt, wo du Fridays for Future gesagt hast, die nutzen ja auch hier die Räumlichkeiten für ihre Treffen, zumindest die Dortmunderinnen.
Ja.
Fridays for Future. Ich glaube, jetzt halt weniger. Hier ist auch jeder und jede herzlich willkommen, sich einzubringen. Das war immer auch der Wunsch, dass das so ein Verein ist, wo ja einfach jeder Mensch mitmachen kann.
Ja.
Und das zeigt sich auch an den ehrenamtlichen Strukturen hier. Also es gibt 28 ehrenamtliche Länderkreise zum Beispiel, die dann ihre Themen einbringen und Veranstaltungen zum Beispiel abends machen oder so. Genau. Aber auch noch zig andere Sachen. Ja. That's it. Dein Lieblingsjugendwort?
Mein Lieblingsjugendwort.
Was sagen die denn jetzt so?
Das überlege ich gerade. Ich habe die auch seit einem Dreivierteljahr nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, was die sich jetzt angeeignet haben. Am besten finde ich, wenn... also meine Schule hat halt einen großen Migrationsanteil. Wenn da dann die Kinder reinkommen oder gehen und sagen, Tschüssikowski, ne, bis nächste Woche.
Tschüssikowski.
Genau, das finde ich immer am großartigsten. Deswegen, ich achte gar nicht so auf die Jugendwörter, die die benutzen. Ich finde das immer so lustig, wenn immer über Integration geredet wird und dann kommen die Menschen mit dem Migrationshintergrund und sagen, Tschüssikowski, auf deinen Nacken. Und so, das finde ich viel lustiger. Das feiere ich viel mehr.
Ich habe mal ein Seminar geplant. Und dann während der Akquise habe ich dann mit Jugendlichen gesprochen. Und dann sagte eine, ich habe aber eine Frage noch. Ich so, ja, das geht aber auf euren Nacken, ne?
Ja.
Habe ich gesagt, ja. Okay, dann ist gut, dann melde ich mich an.
Ja.
Für alle, die es nicht wissen, auf euren Nacken oder auf, es geht auf deinen Nacken heißt, du bezahlst das.
Ja.
Das war ein
Kosten. Das wird auch immer noch benutzt. Übrigens.
Ja, das war ein Seminar und Teilnahmebeitrag. Das war so ein Wochenendding, ja, was wir mal gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Isa.
Sehr, sehr gerne. Immer wieder.
Und jetzt aber wirklich. Tschüss. Sag tschüss.
Tschüss.